Als Lesung hören wir heute, da ist ein Tippfehler drin, das müsste Daniel 7 heißen. Daniel 7, 27 bis 35. Oder? Muss ich gerade mal gucken. Nein, kann nicht sein. Daniel 7 hat gar nicht so viele Verse, also dann doch Daniel 2, dann ist bei mir im Manuskript ein Tippfehler. Genau, Daniel 2, 27 bis 35. Man sieht die Spuren des Alters zunehmend. Daniel 2, 27 bis 35. Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Es ist ja der Traum mit der Statue. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichtern deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der Herr, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild zu seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hat, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du nicht nur dem Nebukadnezar und dem Daniel vor 2600 Jahren offenbart hast, was am Ende geschehen wird und wohin es mit den Weltreichen gehen wird, sondern dass auch wir es aus deinem Wort wissen dürfen. Und dass du uns über diese Prophetie und diese Vision hinaus noch viel mehr durch dein Wort gesagt hast, was wir auch heute in der Offenbarung miteinander anschauen können. Leite uns durch deinen Heiligen Geist in der rechten Erkenntnis und Weisheit. Wir danken dir, dass du uns umgibst von allen Seiten, auch gegen alle Mächte der Finsternis und ihre Angriffe. Befehlen dir auch alle verzagten, niedergeschlagenen, traurigen, einsamen zu Hause an, die auch in diesem ganzen Wahnsinn heimatlos geworden sind, geistlich. All die zerrissenen Familien und Ehen, die zum Teil Folgen dieses Bösen geworden sind. Wir können dir diese Menschen nur anbefehlen, auch unser Volk und Vaterland, die Verantwortlichen in Behörden, in Regierungen und wo sie überall Dienst tun, auf den Gerichten etc., dass du sie mit deiner Weisheit leitest und sie sich von dir leiten lassen, vom Bösen abwenden, Recht und Gerechtigkeit üben, Menschenwürde achten, die Meinungsfreiheit, die Grundrechte unseres Staates. Du allein kannst das wirken. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Wir nehmen Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und kommen damit zur Predigt und lesen dazu aus Offenbarung 17, die Verse 8 bis 14. Die ganzen Kapitel 17 und 18 sind spannend, nicht einfach und reichhaltig. Und deshalb brauchen wir da eine ganze Zeit, um uns durch die verschiedenen Aspekte durchzuarbeiten. Offenbarung 17, heute der dritte Teil, Verse 8 bis 14. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen, und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige, fünf sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte. Und es ist einer von den sieben und es läuft ins Verderben. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Bevor wir zum Tier kommen, auf dem die Hure Babylon sitzt, das Tier wird mit verschiedenen Aspekten heute Hauptthema sein, noch zwei Ergänzungen zu Babylon selber. Babylon wird dann auch noch mal nächsten Sonntag Thema sein, mit einigen schwierigen Fragen noch mal auch dazu. An dieser Stelle übrigens auch der Hinweis, dass die Kommentarfunktion deaktiviert wurde, weil wir es im Moment mit Themen zu tun haben, die durch undurchdachte Kommentare auch die Gemeinde in ein falsches Licht rücken können. Und das sollten wir im Moment und auch sonst überhaupt vermeiden. Wir haben da in der Vergangenheit auch manche Kommentare löschen müssen, aber haben im Moment gesagt, dass wir deshalb die Kommentarfunktion ganz einstellen. Dass die Hure Babylon, da steckt ja die riesige Spannung drin, letztlich nur das auserwählte Volk Israel sein kann, haben wir letzten Sonntag in messerscharfer Klarheit erkannt. Ich sage aber auch hier schon, damit es keine Missverständnisse gibt, worauf ich schon hingewiesen habe, nächsten Sonntag am Schluss auch nochmal, heißt keineswegs, dass nur da das Böse lokalisiert wäre oder vor allem. Das Böse steckt im ganzen Tier, auf dem die Hure reitet, noch viel expliziter. Also das geht überhaupt nicht darum zu sagen, da ist das Böse und vor allem da oder da allein. Nein, aber wir müssen biblisch die Dinge klar anschauen. Und da gibt es tatsächlich meines Erachtens definitiv auch keine andere Deutungsmöglichkeit, auch wenn sich viele an dieser Deutung reiben mögen. Aber das muss man aushalten. Die römisch-katholische Kirche, die bei vielen ganz vorn im Fokus steht bei diesem Thema, ist damit aus dem Thema Hure Babylon nicht notwendigerweise raus. Allerdings hatten wir gesehen, sie kann es wesensmäßig im eigentlichen Sinne selbst nicht sein, aus den genannten Gründen. Was sie sehr wohl sein kann, ein wichtiges Instrument in den Händen dieser Hure. Darf man das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Ob und inwieweit sie das ist, hängt davon ab, wer innerhalb der römisch-katholischen Kirche und des Vatikan tatsächlich die Fäden in der Hand hält und die Strippen zieht. Da sind wir aber im letzten Grunde auch vielfach auf Spekulationen angewiesen, deren wir uns hier enthalten wollen. Auf die Frage, wer ist die Stadt Babylon, war ich im Zusammenhang mit Kapitel 16, da kann man auch noch mal nachfragen, in der Predigt vom 3.7. schon eingegangen, deshalb hatte ich es am letzten Sonntag nicht noch mal breiter ausgeführt. Also wer es da noch mal auch hören will, 3.7. Ende der Predigt zu Kapitel 16, Ende. Beim Versuch, Babylon zu deuten, wird in der Regel sehr schnell auf 1. Petrus 5, 13 hingewiesen, wo Petrus zum Schluss schreibt, es grüßt euch die Auserwählte in Babylon. Ich denke aber, dass man in diese kurze Nennung von Babylon nicht zu viel hineininterpretieren darf, was einen konkreten Ort angeht. Es ist zwar naheliegend, wenn auch keineswegs sicher, dass Petrus diesen Brief durch Silvanus von Rom aus schreiben ließ. Er hat ihn, sagt er, ausdrücklich selber nicht geschrieben, sondern Silvanus schreiben lassen, und zwar wohl Anfang der 60er Jahre. Sicher ist, dass Petrus wohl 64 nach Christus unter Nero den Märtyrertod starb. Aber auch wenn hier mit Babylon in diesem Falle 1. Petrus 5,13 tatsächlich Rom gemeint sein dürfte, beschreibt die Bezeichnung Babylon trotzdem auch an dieser Stelle nicht so sehr Rom, sondern ist eher ein Symbolname für den Wohnsitz des satanisch Bösen überhaupt, was dann in diesem Moment möglicherweise Rom als Zentrum der damaligen Christenverfolgung unter Nero etc. und vorher schon war, aber eben auch woanders liegen kann, zu anderen Zeiten. Klar ist, dass Babel von den Tagen Nimrods an schlechthin das Symbol für die Auflehnung des Menschen gegen Gott ist, für das Streben, sich selbst zu Göttern zu erheben und Gott gleich zu sein. Bekanntes Stichwort Turmbau zu Babel, der das exemplarisch zum Ausdruck brachte. Ein Bestreben, das sich heute etwa im Schwab-Begleiter Yuval Noah Harari personifiziert. Nicht allein in ihm, aber stellvertretend für ihn. Er ist vielleicht einer derer, die das am provokativsten formulieren, wie sie sich selber nicht nur zu neuen Göttern, sondern über den Allmächtigen erheben, dessen minderwertige Schöpfung des Menschen durch sie überhaupt erst jetzt neu geschaffen und überboten wird. Dabei steht er stellvertretend für eine ganze Gruppe von Möchtegern-Mächtigen, die den Menschen nach ihren Vorstellungen transhumanistisch gestalten und sich als Schöpfer über Gott erheben wollen. Dass so ein Mensch politisch hofiert wird, anstatt gesellschaftlich geächtet zu werden, gehört zu den typischen Phänomenen unserer Tage. Eigentlich müsste der tagtäglich, wenn er überhaupt in Politik und Medien erwähnt wird, nur als Menschenverächter an den Pranger gestellt werden. Aber das werden umgekehrt heute diejenigen, die sich für die Achtung der Menschenwürde einsetzen. Auch ein Phänomen unserer Zeiten typisches. Und das etwa, hatte schon verschiedentlich darauf hingewiesen, muss an dieser Stelle aber nochmal erwähnt werden, auch bildhaft in Erinnerung gerufen, das EU-Gebäude in Straßburg diesen gotteslästerlichen Anspruch, wir sind wie Gott und erheben uns zu Göttern, architektonisch zum Ausdruck bringt, kann eigentlich bei der Gegenüberstellung von Peter Bruegels Turmbau zu Babel und diesem Gebäude kaum eine Frage sein. Also es ist schon überraschend, wie offenkundig sie eigentlich schon seit vielen Jahren ihre Absichten und ihren Größenwahn auch architektonisch dokumentieren. Da werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen, auf den architektonischen Größenwahn, der sich in weiteren geplanten Bauwerken dokumentiert. Und auch wenn Sie uns dafür angreifen, liebe Geschwister, wir werden uns nicht nehmen lassen, die Wahrheit zu sagen. Und auf diese Ungeheuerlichkeiten, auf diese Gotteslästerlichkeiten, auf diese Menschenverachtung hinzuweisen, die unserem Staat jede nur erdenkliche Unehre macht, ihn selbst aber in seinem Wesen nicht trifft, ist nochmal was anderes. Wir halten fest, historisch ist Babylon die entsprechende Stadt im Zweistromland. Symbolisch steht Babylon, der Begriff, nicht so sehr für eine konkrete andere Stadt, für eine bestimmte, als vielmehr für das Zentrum der Empörung gegen den Schöpfer. Dieses Zentrum kann eben damals Rom gewesen sein, kann aber heute oder in Zukunft auch ganz woanders gelegen sein. Man könnte etwa an New York als Sitz der dortigen Geldmächte denken oder die City of London oder Berlin mit dem Ishtar-Tor und dem Pergamonaltar, um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen. Wer will ausschließen, da sind wir bei geplanten monströsen Projekten, dass es noch zum Bau der geplanten Megastädte, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, wie Octagon, was wir hier sehen als Planung, oder The Line. Auch so ein monströses Gigantismus mehr sein wollen als Gott ausstrahlendes Bauprojekt, was wir hier sehen, ist ein winziger Ausschnitt aus einem 170 Kilometer lang geplanten Gebäude. Ein Gebäude, 170 Kilometer lang, und ihr seht da, wenn ihr es ungefähr erkennen könnt, das sind lauter Stockwerke, also das dürften ungefähr ein Gebäude, vielleicht so mit geschätzt 10 Stockwerken links und rechts sein, 170 Kilometer lang. Sie wollen sein wie Götter, wollen den Turmbau zu Babel in ihrer gotteslästerlichen Himmelsstürmerei noch überbieten und die Menschen in solchen Megacities zusammenpferchen. Anstatt ihnen, wie sie selber wohnen, wäre mal interessant, googelt mal im Internet über das Haus von Bill Gates, wo Bill Gates wohnt. Ich habe es auf dem Bildschirm bei mir oder auf dem Computer bei mir zu Hause mal abgespeichert. Eine riesige Villa mitten im Wald, rundherum Wald, 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 Wald. Da wohnt Bill Gates. Aber die Menschen wollen sie in solche Bunker sperren, zu Millionen. Und sich aber eben auch mit diesen gigantischen, wahrscheinlich ungeheuer nachhaltig, kaum irgendwelche Ressourcen verbrauchenden Bauwerke, auch keine Energie, die entstehen wahrscheinlich von selber, einen Namen machen und sich zu Göttern emporschwingen. Wer will ausschließen, dass der Antichrist, wenn diese Städte noch gebaut werden sollten, sich eine solche Megacity als Sitz des Bösen auswählt? Wir wissen es nicht. Manche denken auch ans irdische Jerusalem. Wir werden es, wenn die Entrückung nicht vorher stattfinden sollte, vermutlich in den kommenden Jahren sehen, wohin die Richtung geht. Dabei ist, ich weise noch mal darauf hin, die Hure keineswegs die einzig oder schlechthin die böse satanische Macht. Im Gegenteil, die Könige und Bewohner der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, haben also vollen Anteil an ihrer Bosheit und sich in diese mehr oder weniger vollständig mit hineinziehen lassen. Und das Tier, das wir heute miteinander näher anschauen, ist selbst die Personifikation, die Fleischwerdung des satanisch Bösen schlechthin und von der Hure strikt zu unterscheiden. Dabei repräsentiert es in sich schon wieder eine ganze Reihe von Mächten und Kräften, was auch bei den Auslegern wahrscheinlich zu viel Widersprüchen führt, weil sich der eine auf diesen Aspekt des Tiers und der andere auf jenen Aspekt konzentriert und fixiert, anstatt die verschiedenen Aspekte zusammenzusehen. Ich sage es also nochmal, wer aber mit dem Finger auf die Hure zeigt, etwa eben dann auch aufs Volk Israel und sagt, das ist die Böse, der hat die Sache ganz und gar nicht verstanden. Erstens sind wir, das wissen wir geistlich, alle böse. Wir alle brauchen die Gnade und Vergebung unseres Herrn und werden einzig und allein aus unserer Bosheit gerettet durch seine Gnade. Und zweitens breitet sich das Böse auch weit jenseits der Hure bedrängend aus, eben symbolisch dargestellt im Tier. Dieses stellt in seiner Gesamtheit das Tier zunächst die großen aufeinanderfolgenden Weltreiche dar, soweit sie in Beziehung auf Israel stehen. Ausleger weisen ja immer wieder darauf hin, die Macht über dem großen Teich, die kommt in der Bibel vermutlich, wenn überhaupt, nur am Rande vor, weil sie nicht unmittelbar hier mit reinspielen dürfte. Dann repräsentiert es die 10 Mächtigen, die zeitgleich für eine Stunde mit dem Tier Macht empfangen. Wobei das Tier gleichzeitig sowohl das 8. und letzte dieser 7 bis 8 Weltreiche repräsentiert, wie auch einer von den 10 Mächtigen ist. Gucken wir gleich noch Daniel 7 an. Wir haben also 2 Größen, die 7 bis 8 aufeinanderfolgenden Reiche, wie die 10 zeitgleich regierenden Mächtigen, die im Tier miteinander verbunden sind, beide Größen. Und mit diesen Details knüpft die Offenbarung an die entsprechenden Prophetien bei Daniel an. Wenn wir das Tier verstehen wollen, müssen wir deshalb auch auf Daniel zurückgreifen. Daniel 2, wir hatten als Lesung schon einen Abschnitt gehört, berichtet uns über den Traum vom Standbild, den zunächst Nebukadnezar hatte und der dann auch dem Daniel vom Herrn offenbart und gedeutet wurde. Ganz wichtig ist hier Daniel 2, Vers 28. Das ist vielleicht der wichtigste Vers im ganzen Abschnitt überhaupt. Denn da fasst Daniel die zentrale Bedeutung und Stoßrichtung dieses Traumes zusammen. Es gibt einen Gott im Himmel, hab's an die Wand, ja, Beamer, der Geheimnisse offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen und jetzt ganz wichtig gelb hervorgehoben, was am Ende der Tage geschehen soll. Am Ende der Tage. Das ist die Stoßrichtung. Das Ende der Tage ist in der Bibel immer die Zeit der sichtbaren Wiederkunft Jesu, beziehungsweise die relativ kurze Zeitspanne und Ereignisse, die dieser der Wiederkunft unmittelbar vorausgehen. Es geht bei diesem Traum also nicht so sehr um eine Information über die Abfolge der Weltreiche, die geschieht zwar auch, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern um des Zieles willen. Es geht ums Ende, um das Ziel dieser Weltreiche, wo sie hinlaufen. Bis zu diesem Ende, so zeigt diese Vision vom Standbild, nehmen die Weltreiche eine dramatische Entwicklung ins Negative. Darauf hat auch der von mir schon zitierte Ausleger Auberlin hingewiesen. Wir sehen es in den Materialien, das Haupt ist aus Gold, dann aber geht es wertmäßig über Silber, Erz und Eisen steil bergab, bis das letzte Weltreich in ein untaugliches Gemisch aus Ton und Eisen auseinanderläuft. Diese dramatische Negativentwicklung beschreibt nicht eine Abnahme von Macht und Reichtum, im Gegenteil. Das sehen wir später, wenn diese Reiche in Tiergestalt beschrieben werden, Daniel 7. Dort wird in Vers 7 betont, dass das vierte und im Prinzip letzte Weltreich furchterregender, schrecklicher und stärker ist als die drei zuvor. Also es geht nicht um eine Abnahme an Macht und Reichtum. Der Niedergang beschreibt einen inneren Zerfall. Die Gottlosigkeit, das Böse und die Menschenverachtung werden immer mehr zunehmen. Der dramatische Niedergang erfolgt auf dem geistlichen, ethischen und moralischen Gebiet bis hin zum absoluten Nullpunkt. Bis zuletzt die göttlichen Ordnungen aufgelöst und der darin verankerte Zusammenhalt einer Gesellschaft zerstört ist. Das ist dann meines Erachtens ein Aspekt, sicher nur einer. Der zehn Zehen ging mir bei der Vorbereitung durch den Kopf, die aus Ton und Eisen nicht mehr zusammenhalten. Ich dachte, dass wahrscheinlich das in diesem Bild mit drin steckt, nicht allein, aber mit, dass durch diese Gottlosigkeit, durch die Zerstörung aller Werte am Schluss eine atomisierte Gesellschaft entstanden ist, die wie Ton und Eisen keinen Zusammenhalt mehr hat. Das Böse hat mit seiner Empörung gegen Gott und seine Ordnungen schlussendlich seine eigenen Fundamente und damit sich selbst zerstört. Am Ende hat sich das letzte Weltreich in ultimativer satanischer Bosheit also bereits von innen heraus aufgelöst. Diesem Reich fehlt jeder echte innere Zusammenhalt, das typische Kennzeichen übrigens eines totalitären Systems. Es wird nicht mehr von inneren Kräften der Menschlichkeit, des Rechts, der Würde, des Anstands und daraus resultierend einer positiven Identifikation mit diesem System zusammengehalten, sondern nur noch durch rohe Gewalt und totale Überwachung. Es hat keinen inneren Kitt mehr, der es in sich stabilisieren könnte. Und wenn Christus wiederkommt, braucht er es im Grunde nur anzupusten, und es fällt zu einem Häufchen Staub in sich zusammen. Der Prophet Daniel sieht es und sagt, das ist wie praktisch der Staub auf der Tenne, der vom Wind weggeblasen wird und nirgends mehr gefunden wird. Das endzeitliche Auftreten des Antichristen, und darauf läuft ja nun dieses Bild, ohne ihn in persona zu erwähnen, von seinem Gefälle hin, und seines Reiches des ultimativ satanisch Bösen kommt also nicht von ungefähr. Es ist vielmehr die logische und unvermeidliche Konsequenz eines immer weiter reichenden Abfalls von Gott und einer bis ins allerletzte gesteigerten satanischen Bosheit. Aber dieser Niedergang bis zum absoluten geistlichen und moralischen Nullpunkt ist nicht das letzte Wort. Das ist das Zentrum der Botschaft dieses Bildes schlechthin. Das ist nicht das letzte Wort. Das Böse hat ein machtvolles Wort in dieser Welt. Aber es hat nicht das letzte Wort in dieser Welt. Das letzte Wort spricht der wiederkommende Christus, der Stein, der sich löst und heruntergerollt kommt und dieses Bild von Kopf bis Fuß zertrümmert. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Liebe Geschwister, was für eine Perspektive. Das ist das Ziel, dem diese Welt entgegengeht. Nicht der ultimativen Herrschaft des Bösen, das ist nur ein Zwischenstadium, ein kurzes Zwischenstadium. Aber das andere ist das Ziel, das sich Gott nicht nehmen lässt. Er erfüllt die ganze Erde. Die menschlichen Reiche sind an diesem Punkt zu ihrem Ende gelangt. Es gibt dann auf der ganzen Erde nur noch ein einziges Reich, das Königreich Christi. Dieser geistliche und moralische Niedergang der Weltreiche bis zu ihrem Ende durch den wiederkommenden Christus, das ist das Grundlegendste, was im Tier auch symbolisch dargestellt ist. Das Tier ist der Höhepunkt und Abschluss dieser Entwicklung. Dazu kommen weitere Einzelheiten. Wir haben es im Tier selbst schon mit mindestens drei verschiedenen Größen zu tun. Die habe ich hier mal nacheinander aufgelistet. Das sind zum ersten die 7 bis 8 aufeinanderfolgenden Könige und Reiche, die in den Köpfen dargestellt wird oder Bergen. Dann sind es zum zweiten die 10 Mächtigen, die in den Hörnern dargestellt sind, die gleichzeitig Vollmacht erlangen wie Könige, eine Stunde zusammen mit dem Tier. Und schlussendlich drittens der 8. Kopf, der Antichrist in Person. Also da haben wir schon im Tier allein 3 verschiedene Größen und Mächte und Kräfte vereint, repräsentiert. Dazu kommt, wenn wir das Bild insgesamt anschauen, noch die Hure, die auf dem Tier reitet und schlussendlich die Könige auf Erden als 5. Gruppe. Und dann sind wir noch nicht zu Ende. Wenn wir dann in Offenbarung 18 reingucken, dann haben wir noch die Kaufleute der Erde als 6. Gruppe, die in diesem ganzen Geschehen involviert sind. Das macht es natürlich alles nicht ganz einfach. Dem werden wir uns nächsten Sonntag, so Gott will, und wir leben noch weiter widmen, wie kompliziert es ist, dann diese verschiedenen Gruppen tatsächlich zuzuordnen. Und warum das so kompliziert ist. Die 7 beziehungsweise 8 aufeinanderfolgenden Reiche hatten wir schon mal kurz miteinander angeschaut, vertiefen das heute noch. Eine wirklich überzeugende Deutung dieser Reiche ist mir ehrlich gesagt bis heute nicht bekannt. Ich habe auch selbst keine bisher gefunden. Die historische Deutung, auf die ich schon erwähnt hatte, die dann, um auf die Zahl 7 zu kommen, bis aufs ägyptische Weltreich zurückkommt, überzeugt mich bei allem Nachdenken nicht. Die Weltreiche beginnen gemäß dem, was der Herr dem Daniel offenbart hat, immer mit dem babylonischen Reich unter Nebukadnezar. Und ich habe es auch immer so verstanden, dass Johannes in seiner Schau ganz ins jeweilige Szenario hineinversetzt ist. Und deshalb, dass die Gegenwart dieser Schau, und der eine, nämlich der 6. König ist da, eben nicht die Lebenszeit des Johannes vor 2000 Jahren meint, sondern die Gegenwart des Szenarios, in das er hineinversetzt wurde, also eine zukünftige Gegenwart. Das macht die Deutung, wer dann diese 7 oder 8 Reiche und Könige sind, allerdings auch nicht leichter. Der 8., der zugleich einer von den 7 ist, wird, soweit ich gesehen habe, in der Regel mit dem 7. in Verbindung gebracht, was auch logisch erscheint, dass nämlich der 7. eine Todeswunde erhält, im Abyssos verschwindet, aus diesem als der 8., dessen Todeswunde geheilt ist, wieder auftaucht. Verbreitet wird dieses 7. und 8. Reich auf das Römische Reich gedeutet, das durch die germanische Völkerwanderung in ein Reich mündet, das aus 2 nicht zueinander passenden Teilen sich zusammensetzt, eben Eisen und Ton. Auch Oberlin vor 150 Jahren hat diese Meinung vertreten und die war wohl damals in Theologenkreisen, auch in bibeltreuen Kreisen sehr populär. Als Eisen wird dann der geordnete römische Bereich und Einfluss verstanden, als Ton der wilde germanische, der unzivilisierte. Wobei man vielleicht unvoreingenommen von außen betrachtet nochmal fragen müsste, wer bei Licht betrachtet zivilisierter war und wer nicht. Aber das verkneifen wir uns heute auch. Allerdings sind wir damit in der Zählung immer erst noch beim 5. Reich, das gewissermaßen aufs alte römische Reich folgen würde. Aber weder beim 6., geschweige denn beim 7. oder 8. Jetzt könnte man zur Lösung die Zählung des Römischen Reichs fortführen. Seit Kaiser Konstantin hat sich das Römische Reich zu einem Imperium Christianum, zu einem christlichen gewandelt, zumindest äußerlich. Kirche wurde Volks- und Staatskirche und deshalb sahen viele Gelehrte seit Augustin im Römischen Reich die endgültige Form der weltlichen Herrschaft, in der sich das Christentum bis zum Ende der Zeiten entfalten werde. Übrigens eine Lehre vom tausendjährigen Reich, dann, die in dieser Ausprägung genau Luther verworfen hat. Meines Erachtens wird Luther oft missverstanden, ich habe mich aber nicht so umfassend und ausschließlich damit befasst, was er alles gesagt hat. Aber was er an prominenter Stelle gesagt hat, verwirft er nicht notwendigerweise das tausendjährige Reich an sich, sondern ein aus menschlicher Kraft und kirchlicher Vervollkommnung entstehendes tausendjähriges Reich. Das präzise verwirft er. Das aber hat sich eben in der Folge des Staatskirchentums, der kirchlichen Machtetablierung entwickelt, dieses Verständnis. Und auf der Basis dieses Verständnisses haben sich Könige schon seit Karl dem Großen, da fing es offensichtlich an, soweit ich recherchiert habe, als Herrscher eines neuen römischen Reichs, dann deutscher Nation, verstanden. Dabei verstand sich dieses Reich nicht als Nachfolgestaat des im Jahr 476 untergegangenen Weströmischen Reichs, sondern als dieses Reich in neuer Form. Und sie knüpfen damit ganz ausdrücklich an Daniel 7 an. Spannend allerdings, warum sie Wert drauf legen, ein Reich darzustellen, das in Ton und Eisen auseinanderläuft und offensichtlich doch gar keinen Wert hat. Das erklärt dann auch, warum sie bewusst an Daniel 7 angeknüpft haben, warum im Hochmittelalter der Zusatz heilig in diese offizielle Bezeichnung dazu kam, heiliges römisches Reich deutscher Nation. Habe mich auch immer wieder gewundert und erst jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt die Antwort auf diesen Fragen gefunden, hatte mich vorher mit diesem Thema auch noch nie so näher befasst. Und dieses heilige römische Reich deutscher Nation dauerte bis 1806, hat auf den Tag genau definiertes Datum, ganz offiziell, historisch kann man im Internet nachschauen, als nämlich der damalige Herrscher dieses Reichs, der österreichische Kaiser Franz II., dieses heilige römische Reich deutscher Nation unter Druck Napoleons für aufgelöst erklärte und als Kaiser Franz I. fortan nur noch über Österreich regiert hat. Also 1806 hörte dieses heilige römische Reich deutscher Nation offiziell auf, falls Kaiser Franz II. Überhaupt das Recht hatte, diese Auflösung zu erklären. Das wäre aber wieder eine Spezialfrage für Staatsrechtler. So gesehen aber könnte man nun dieses heilige römische Reich deutscher Nation als zweites römisches Reich verstehen und als fünftes insgesamt, wie ich es hier auf der Liste habe. Dann hätte das erste Reich, biblische Zählung üblicherweise, das Neubabylonische, das Goldene Haupt, das zweite das Reich der Meder und Perser, das dritte das Griechische Reich, das vierte das Antike Römische Reich, dann das fünfte das Heilige Römische Reich deutscher Nation und das sechste wäre dann das Dritte Reich. Auf dieser Linie haben die Nationalsozialisten auch ganz offiziell im Prinzip angeknüpft. Allerdings nicht genauso. Sie verstanden als erstes Reich nicht das Antike Römische Reich, sondern wohl das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Dann das Deutsche Kaiserreich als zweites und sich selbst schließlich als drittes Reich. Jetzt muss man dieser nationalsozialistischen Zählung natürlich nicht folgen, sondern kann stattdessen das Heilige Römische Reich deutscher Nation als zweites nehmen und das Nazireich, was sie in jedem Fall selber getan haben, als drittes. Und es hat ja anders wahrscheinlich auch als das Deutsche Kaiserreich viel bewusster, auch in seinem äußeren Auftreten, in seiner Symbolik, am alten Römischen Reich angeknüpft. Dann wäre, wenn man dieser Zählung folgen würde, das Nazireich insgesamt das sechste gewesen, das in welches Johannes während dieser Offenbarung von Kapitel 17 hineinversetzt wurde. Ein siebtes und achtes als viertes und fünftes römisches Reich würden dann noch kommen. Ihr merkt, das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe es deshalb in die Wand geworfen, damit man keinen Knoten ins Hirn kriegt. Ja. Interessant ist, da wird es nochmal ganz spannend, dass spätestens seit der Euro-Krise, man mag ja diese ganzen Gedanken für völlig fantastisch halten, Ich will da auch überhaupt nicht meine Hand ins Feuer halten, das sind wirklich nur Spekulationen. Ich habe gesagt, eine wirklich überzeugende Antwort habe ich bisher auch nicht gefunden. Spannend ist, dass spätestens seit der Eurokrise 2007 zum Beispiel aus England massive Kritik kommt, und jetzt achten wir auf die ganz offizielle Formulierung, Deutschland wolle ein viertes Reich deutscher Nation, deutscher Vorherrschaft über Europa gründen. Kann man nachlesen in Ausgaben der Welt, auch eine, also jetzt nicht unbedingt die klassische Verschwörungstheoretiker-Zeitschrift, die Welt, kann man das nachlesen, Internet bis heute gucken. Auch eine italienische Zeitung hatte damals auf ihrer Titelseite die berüchtigte Dame, abgebildet dort mit Hitlerbärtchen, die bekannt dafür war, ihren Willen gerne als alternativlos und als europäische Lösung anderen aufzwingen zu wollen. Ähnliche Kritik kam damals, 2007, auch aus Griechenland. Heute kommt sie ganz aktuell wieder aus Polen, nachzulesen im Fokus, auch nicht die klassische Verschwörungszeitung, dass Deutschland vorwirft, die EU als Instrument deutscher Vorherrschaft zu benutzen. Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Regierungspartei PIS, hatte Ende vergangenen Jahres schon einmal davon gesprochen, dass die EU nicht zur Basis für ein, und jetzt Originalwortlaut, viertes deutsches Reich werden dürfe. Einfach schon mal spannend, interessant, wenn man einfach mal diese Logik in sich wirken lässt, dass da dann logischerweise noch eins fehlt, das noch kommen muss, um genau in der politischen Sprache seit 2007 davon immer wieder die Rede ist. Das muss nun nicht allzu viel heißen, das kann reine Demagogie sein und so weiter. Deshalb wollen wir uns da auch nicht drauf fokussieren. Ich persönlich habe keineswegs die Befürchtung, dass unser deutscher Staat Ambitionen hat, ein viertes deutsches Reich zu werden. Ob sich allerdings manch Herrschender von Hintergrundkräften für ein solches Ziel missbrauchen lässt, das ist nochmal ein ganz anderes Blatt und eine ganz andere Frage. Von einer Reihe von Auslegern, die die aktuellen Berichtentwicklungen im Licht der biblischen Prophetie beobachten, wird die Meinung vertreten, dass gerade ein neues römisches Reich, welches auch wieder große Teile des Mittelmeerraums umfassen soll, einschließlich Nordafrika, im Aufbau befindlich sei. Deutschland solle dann nach dieser Theorie und Spekulation an der Spitze dieses neuen römischen Reiches stehen. Wie gesagt, was an solchen Spekulationen dran ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich stelle es nur mal als These in den Raum. Allerdings, ich hatte auch schon auf den Pergamonaltar und das Ishtar-Tor in Berlin hingewiesen. Und mir ging auch noch mal bei der Vorbereitung auf diese Predigt die spannende Frage durch den Kopf, warum stehen die dort? Es hat ja doch sehr viel einen tieferen Sinn. Und gerade wenn man den Pergamonaltar anschaut, dann war der ja nach dem Zweiten Weltkrieg als sowjetische Beute mitgenommen worden. Wieso wurde der 1959 wieder nach Berlin zurückgebracht? Warum gerade der Pergamonaltar? Und wir wissen, nicht nur der österreichische Import aus Braunau, sondern auch Barack Obama hat eine wichtige Rede vor einem Nachbau eben dieses Pergamonaltars gehalten. Warum machen die das? Es hat den Anschein, dass dieses Bauwerk der mutmaßliche Thron Satans in den Augen mancher Mächtiger im Hintergrund eine besondere Rolle zu spielen scheint. Und dieser Thron steht in Berlin. Lasst uns beten für unseren Staat, für unser Volk und Vaterland, dass Berlin nicht zur Welthauptstadt des Bösen wird. Wir sehen, die Dinge sind spannend. Auch die ganz aktuellen Entwicklungen, wobei man muss noch mal ganz klar sagen, ganz ausdrücklich fraglich ist, ob die hier skizzierte Schilderung und Zählung der römischen Reiche und der Reiche insgesamt wirklich das ist, was Johannes gezeigt bekommen hat. Also ich behaupte keineswegs, dass es so ist. Allerdings, wenn ich es vergleiche mit dem Rückgriff auf das ägyptische Reich, erscheint mir diese Lösung in irgendeiner Spielart immer noch naheliegend. Wichtig ist noch, dass die Hure Babylon speziell auf diesen sieben Reichen thront. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Wir werden nächstes Mal sehen, warum sie wahrscheinlich nicht auf den Hörnern sitzt. Auf diesen sieben Reichen, was allerdings auch zeigt, dass es eine Größe sein muss, die über diese ganzen sieben Reiche immer schon einen wesentlichen Einfluss ausgeübt hat, sei es direkt oder indirekt, offiziell oder inoffiziell. Kommen wir damit zum Schluss nochmal von den sieben bis acht aufeinanderfolgenden Köpfen zu den zehn Hörnern, die Mächtige darstellen, denen gleichzeitig mit dem Tier Macht gegeben ist für eine Stunde. Sehr interessant und bedeutsam dürften die exakten Formulierungen an dieser Stelle sein bezüglich dieser zehn Könige in Vers 12. Ich habe es auch an die Wand geworfen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, welche Königreiche noch nicht oder möglicherweise nicht genommen haben, sondern sie empfangen Vollmacht wie Könige für eine Stunde mit dem Tier. Da sind mehrere Begriffe wichtig und aufschlussreich, beginnt mit der ganz spannenden Frage, ob sie ihr Königreich nicht oder noch nicht empfangen haben. Die Mehrheit der Handschriften sagt ganz klar noch nicht, ein kleiner Teil aber sagt nicht, also überhaupt nicht. Das könnte der ursprüngliche Text sein oder eine nachträgliche, naheliegende Interpretation desselben. Das wird sich textgeschichtlich vielleicht nicht ganz klären lassen, da scheint das noch nicht klarer, eindeutig klarer bezeugt oder ist klarer bezeugt. Aber ganz egal, ob hier nicht oder noch nicht steht, inhaltlich, sagt der Text, empfangen diese zehn Könige tatsächlich kein Königreich. Sie empfangen stattdessen Vollmacht, müssen wir unterscheiden, griechisch Exousia, Vollmacht, Autorität, aber nicht Basileia, nicht Königreich. Und auch nicht als Könige, sondern wie Könige, griechische Vergleichspartikel. Keine Gleichsetzung, sondern ein Vergleich. Sie empfangen Vollmacht wie Könige. Sie sind also keine Könige, werden keine Könige, bekommen kein Königreich. Sie empfangen Vollmacht, so ähnlich wie Könige. Aus welch dubiosen Quellen sie diese Vollmacht vordergründig empfangen, wird nicht gesagt. Letztlich gilt natürlich wie bei Pilatus, keiner hätte Macht, wenn sie ihm nicht von oben vom Herrn gegeben wäre. Anstößig manchmal, aber tröstlich zugleich, auch das Böse, auch das unsagbar Böse, empfängt seine Macht nur von Gott. Gott muss ihm Raum und Zeit gewähren. Wenn er das nicht tut, hat es keinen Raum und keine Zeit. Insgesamt erscheinen diese zehn Könige im Unterschied zu den Königen der Erde, eine eigenständige Größe, als übernational agierende Mächte. Sie haben keine Königreiche, sind also wohl nicht Herrscher über konkrete Nationen. Sie haben vielmehr auf dubiose Weise Macht und Einfluss über zehn Gebiete, Regionen bekommen. Und exakt das erleben wir ja zunehmend seit Jahren. Ganz konkret sehen wir diese Einteilung heute noch nicht. Aber was wir im Grundsatz erleben, dass übernational agierende Personen, nehmen wir mal den berühmt-berüchtigten Bill Gates, über Organisationen wie die WHO oder die Europäische Kommission oder Finanz- und Wirtschaftsunternehmen, Gruppierungen wie das Weltwirtschaftsforum des Herrn Schwab, Bilderberger, das Council on Foreign Relations des George Soros und so weiter, die Macht über gewählte Regierungen und die diesen anvertrauten Staaten bekommen. Auf irgendwelche ominösen Weisen. Im Blick auf die WHO zum Beispiel kann man das relativ deutlich auch nachvollziehen, was da im Hintergrund über Geld und Einfluss etc. alles läuft. Das sind ja alles auch keine Geheimnisse. Spannend ist, das habe ich schon mal vor Jahren gefunden, weiß nicht, ob ihr das kennt, die Silbermünze. Die hat offensichtlich 2009 der amerikanische Künstler Thurbo Tett heißt sein Künstlername aus San Francisco, entworfen. Also es ist keine offizielle Münze, aber die wurde offensichtlich in einer limitierten Auflage von 5000 Stück, eine Silberunze, 999 Silber, gibt auch Fälschungen im Umlauf, die sind dann nicht aus Silber, offensichtlich entworfen. Und da steht vorne drauf, oben drüber, New World Order. Wir kennen die Pyramide. Der hat sich vieles dabei gedacht. The Seventh Silver Standard. Der siebte Silberstandard. Wenn ich es richtig sehe, interpretiert er, dann spielt er auf die siebte Macht, auf das siebte Königreich an. Denn wenn wir dann die Rückseite anschauen, im nächsten Bild deutlicher, dann steht 10 World Regions. 10 Weltregionen, die auch hier nummeriert sind. Und unten steht, der Mann hat Bibelkenntnis, Post-Change, 8 ist 666. Auf Deutsch, nach dem Wechsel ist der 8. die 666. So, wenn der große Wechsel der Weltherrschaft vollzogen ist, ist der 8. Kopf, der 8. König, die Nummer 666, der Antichrist. Interessant übrigens, diese Münze mit der Rückseite ist nicht einfach irgendeine Fantasie dieses Künstlers, sondern knüpft direkt, wenn auch ein bisschen mit anderer Zuteilung der Ziffern, an diese Karte an, die, wenn ich richtig informiert bin, schon 1973 vom Club of Rome entworfen wurde. Teilt auch die Welt in 10 Regionen ein. Also schon spannend, und wir sehen da allerdings auch an dieser Stelle, wenn es so stimmt, meines Wissens, also ich habe diese Karte auch schon vor vielen Jahren gefunden, die ist auf jeden Fall schon älter, wie lange entsprechende Planungen, die genau auf die Erfüllung dessen hinauslaufen, was uns die biblische Prophetie vorhersagt, schon am Laufen und in der Vorbereitung sind. Und das müssen wir sagen, auch wenn es manchen nicht gefällt. Diese weltweite Macht konzentriert sich dann zunehmend in den Händen von einigen wenigen. Und diese Machtkonzentration ist zwar Verschwörungstheorie, aber wieder ganz offizielle Verschwörungstheorie. Ich habe es am letzten Sonntag gesagt, Stichworte BlackRock, Vanguard und so weiter. Wird über diese Konzentration der Macht in den Händen von einigen wenigen, wird auch in unseren offiziellen Medien ganz offiziell geredet, mit Sorge geredet. Und diese Machtkonzentration erreicht nach Vers 13 vor der Wiederkunft Jesu einen historisch einzigartigen Höhepunkt, wenn nämlich diese eben genannten 10 Herrscher einen einmütigen Sinn bekommen und übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Das ist dann die Stunde des antichristlichen Weltdiktators, der seine antichristliche Gesinnung zeigt. Mit den übrigen zusammen, Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Liebe Geschwister, wie viel Dramatik und wie viel Trost. Und den nehmen wir mit nach Hause heute. Nachdem das Tier gemäß verschiedenen Prophezeiungen der Bibel zunächst die Heiligen überwinden kann, auf welche Weise auch immer, wird's nun vom Lamm in Begleitung eben dieser Heiligen besiegt und vernichtet. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und deshalb, liebe Geschwister, lassen wir uns, wir nehmen dieses Böse wahr, wir benennen's. Wir beten dafür, dass der Herr seine Macht noch so weit als möglich beschränken möge. Wir werden aber wissen von der biblischen Offenbarung her, dass seine Macht zunehmen wird. Aber es hat nicht das letzte Wort. Und auch wenn das Böse in dieser Welt noch manchen Scheinsieg über die Gemeinde Jesu und über die Seinen davontragen mag, am Ende sind wir auf der Seite des Siegers. Darüber freuen wir uns. Lassen uns keinen Mut nehmen und werden an seiner Hand geradlinig, ohne einen Millimeter von seiner Linie abzuweichen oder zurückzuweichen, den Weg gehen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich. dass du uns Einblicke schenkst in die Entwicklungen dieses unsagbar Bösen. Wir haben so viele gute Zeiten erlebt, die auch nach dem Krieg, die Zeiten des Wirtschaftswunders. Wir waren wirklich ein Volk und Land, an dem du deine Güte in ganz besonderer Weise auch gezeigt hast. Aber wir haben eben auch in unserer Gottlosigkeit viel von diesem Segen hoffentlich noch nicht allen verspielt. Und darum wollen wir dich bitten, dass du dich auch unserem Volk und Staat doch noch einmal neu zuwenden mögest. Aber wie es auch für die nächsten Wochen, Monate und Jahre auslaufen und hinlaufen mag, wir wissen, dass das Böse am Ende nicht triumphiert. Triumphieren wirst du und mit dir die Deinen. Und darauf lass unser ganzes Augenmerk gerichtet sein, auch mit vielen anderen Menschen in Deutschland, dass wir doch zu denen gehören, die nicht am Bösen mitmachen, sondern die sich dir, dem allmächtigen Gott, zugewandt haben, Rettung finden und auch sich einsetzen zum Erhalt des Guten, der Meinungsfreiheit, der Gerechtigkeit, der Menschenwürde, vor allem aber für die Ehre deines Namens. In deiner Kraft, deinem Heiligen Geist wollen und können wir es tun. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.